Guten Abend, meine Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den letzten Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolff und Zemlinsky, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer letzten Folge lautet »Über die Bedeutung des LaSalle-Quartetts – Walter Lewin und seine Wirkung auf Stil und Kultur des Quartettspiels«. Wir haben zu diesem Thema Gäste ins Studio geladen. Wir begrüßen Irene Schwalb, Mitbegründerin und langjährige Bratscherin des Minguet-Quartetts, die heute als Konzertveranstalterin für Kammermusikensembles aus der ganzen Welt arbeitet. Und wir begrüßen Günther Pichler, Gründer und Primarius des Alban-Berg-Quartetts, das nach 38 Jahren im Jahre 2008 seinen Abschied von den Konzertbühnen der Welt genommen hat. Günther Pichler ist Violinprofessor in Wien, lehrt Streichquartette wie Walter Lewin, derzeit sogar in Basel mit Walter Lewin, und ist im Übrigen als Dirigent auf der ganzen Welt unterwegs. Die Gespräche mit unseren Gästen und Walter Lewin führen Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist Leiter der Musikarchive der Akademie der Künste zu Berlin.
Meine erste Frage geht heute nicht wie sonst immer an Walter Lewin, sondern an Günther Pichler, unseren Gast aus Wien, bis vor einem Jahr ungefähr erster Geiger des Alban-Berg-Quartetts. Herr Pichler, Walter Lewin hat uns schon erzählt, wie Sie sich 1970 entschlossen haben, zu den LaSalles nach Cincinnati im Bundesstaat Ohio zu gehen, um dort als Ensemble beim LaSalle-Quartett zu studieren. Diese Entscheidung war ja wirklich folgenschwer. Sie haben eine Kapellmeisterstelle nicht bei irgendeinem Orchester, sondern bei den Wiener Philharmonikern aufgegeben. Wie ist es eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen, jetzt nach Amerika zu gehen? Das LaSalle-Quartett hat in der Saison 69-70 in Wien eine Gesamtaufführung der Streichquartette der Wiener Schule, also von Webern, Berg und Schönberg, veranstaltet. Sie haben das gehört. War das irgendwie der entscheidende Grund, warum Sie nach Amerika wollten, zu LaSalles? Also die Musik des 20. Jahrhunderts, die Musik der Wiener Schule? Oder ging es insgesamt darum, bei den LaSalles zu studieren, die ja auch die klassische Musik in einer anderen Weise interpretierten als andere Ensembles?
Ich habe die Konzertmeisterstelle bei den Wiener Philharmonikern nicht um diese Zeit aufgegeben, sondern schon längst vorher, und zwar 7 Jahre zuvor, mit dem Wunsch, ein Quartett zu gründen. Die Aussichten, weitere 40 Jahre auf diesem Posten zu sitzen, waren mir einfach unheimlich. Es war aber in Wien, außer dem Kolisch-Quartett, hat es nie ein Streichquartett gegeben, das nur Quartett gespielt hat. Das waren immer Orchesterquartette. Deshalb war es für mich sehr schwer, aus dem Orchester weggegangen zu sein und Kollegen zu finden für das Quartett, die bereit gewesen wären, dieses Risiko auf sich zu nehmen, denn ich wollte niemanden, der auch im Orchester spielt, als Mitglied haben.
Und waren die anderen auch aus dem Orchester?
Nein. Mein zweiter Geiger war Konzertmeister der Symphoniker gewesen. Der hat dieses Orchester verlassen wegen des Quartetts und mein Bratscher hatte keine Position und Cellist Erben kam gerade aus Paris vom Studium zurück. Also nach 7 Jahren fand ich diese Besetzung und wir hatten gerade angefangen zu proben. Natürlich, ich bin seit meiner frühesten Jugend immer in alles, was an Quartettabenden zur Verfügung war, in Wien gegangen. Das war ziemlich viel. Ich habe also einen großen Überblick vom ungarischen Streichquartett bis zu den Lasalles eben dann. Wir haben selbstverständlich diesen Zyklus der Lasalles besucht. Und die Lasalles waren für uns nach dem Anhören dieser Konzerte das Quartett, das uns am meisten begeistert hat. Dann kam ein Zufall hinzu, denn nach dem letzten Konzert dieses Zyklus ging ich mit Partituren bewaffnet ins Künstlerzimmer, um mich bei Herrn Levin zu bedanken. Und Herr Levin sagte zu mir, ach, Sie können ja Noten lesen.
Jetzt haben Sie den Ton aber sehr gut getroffen.
Und ich sage, ja, Noten lesen kann ich vielleicht, aber wir haben gerade ein Quartett gegründet und deshalb bin ich natürlich besonders interessiert. Ach, wie interessant, sagt Walter Levin. Da muss etwas gewesen sein, weiß ich nicht, dieselbe Wellenlänge, irgendetwas Besonderes. Denn dass Herr Levin, der mich nicht kannte, auch meinen Background nicht kannte, zu mir sagt, dann, wenn Sie ein Quartett gegründet haben, dann warum treffen wir uns nicht morgen zum Frühstück?
Sie haben 7 Jahre lang probiert, ein Quartett zusammenzustellen. Richtig. Und sind aber schon nicht mehr Konzertmeister gewesen.
Richtig.
Wie haben Sie gelebt in diesen
7 Jahren? Wie habe ich gelebt? Ich habe nicht Quartett gespielt.
Ich habe Solo gespielt. Aber immer in der Absicht, ein Quartett
gründen. Immer in der Absicht, weil mir ganz klar war, eine große solistische Karriere kann ich nicht machen. Dazu bin ich nicht der Richtige. Aber ich konnte Solo spielen. Ich habe praktisch die ganze Sonatenliteratur gespielt. Ja. Ich habe viele Violinkonzerte gespielt. Und ich hatte auch einen Glücksfall, gehört jetzt nicht hierher. Ich traf den Präsidenten, damals ist das Präsident unserer Akademie in Wien, nachdem ich eben das Orchester verlassen hatte. Und der sagte zu mir auf der Straße, Pichler, was machen Sie denn jetzt? Sag ich, ich habe das Orchester aufgegeben. Sagt, das ist prima, das war nie was für Sie. Kommen Sie zu mir zum Unterrichten. Ich kann Ihnen nichts Besonderes bieten, aber so einen kleinen Lehrauftrag können Sie haben, dann fangen Sie da mal an. Also ich habe unterrichtet und ich habe Solo gespielt und so weiter und allmählich dann kam das Quartett. Also ich traf mich am nächsten Tag mit Walter Levin zum Frühstück und er sagte, wir haben da jetzt in Cincinnati unglaublich, was wir da alles haben. Wir haben zum Beispiel die Friedländer Stiftung und da gibt es jetzt ein Stipendium. Wir haben sogar Aircondition überall. Und wie wäre das? Ich meine, könnte man sich das überlegen? Und das Frühstück war dann ausschlaggebend, für uns beide offensichtlich verbindlich. Beide haben wir es ernst genommen. Walter hat sich tatsächlich gekümmert darum, dieses Stipendium für uns zu aktivieren.
Und Sie sind dann 9 Monate in den USA geblieben. Was haben Sie jetzt da primär studiert? Ging das dann gleich los mit der Wiener Schule oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das Altquartett war ja nicht spezialisiert auf Wiener Schule, war selbstverständlich ein Quartett, das von Haydn bis eben in die jüngsten Tage das ganze Repertoire gespielt hat. Es war für uns die interessanteste und wichtigste Möglichkeit, das war ein Instinkt und wie sich nachher herausgestellt hat, war das auch richtig, mit jemandem zu arbeiten, der über Musik nachdenkt in einer Weise, wie wir es nicht gelernt hatten.
Was heißt das konkret?
Das heißt, wir haben einen einzigen Mann gehabt in Wien, das war Hans Swarovski, der berühmte Dirigentenlehrer von Abbado, Meta und Jan Sons und so weiter, der über die Tradition gewettert hat. Alles andere war sehr traditionsgebunden und aus dem Bauch heraus und mit einem gewissen sehr natürlichen und nicht schlechten musikalischen Verständnis. Aber es war ja doch so um diese Zeit, dass der Zyklus des Lasalle-Quartetts Wiener Schule eine Ausnahmeerscheinung war. Es wurde Wiener Schule in Wien kaum gespielt, so wie auch Mahler nicht gespielt wurde. Erst Bernstein kam dann mit Mahler. Ich hatte schon in diesen Jahren vorher mich für Musik des 20. Jahrhunderts interessiert, weil ich der Meinung war, dass ein junger Künstler das einfach tun muss. Und da hatten wir eben die Chance, jemanden zu haben, von dem wir wussten, die wissen es wirklich ganz genau. Aber viel mehr als das natürlich wussten sie.
Vielleicht noch etwas zu diesem Lasalle-Zyklus damals in Wien. Können Sie sich da noch erinnern? Der war doch ein Erfolg.
Da kann ich was zu sagen, bitte. Denn ursprünglich hatte der Peter Weiser, der für diesen ganzen Schönberg-Berg-Webern-Zyklus für die Wiener Festwochen, wo ja alle Werke gespielt wurden, Opern, so Symphonien, symphonische Werke etc., nicht nur die Quartette. Der hatte uns engagiert, diesen Quartettzyklus zu geben. Und wir gaben ihnen 4 Abenden, jeweils von 4 Tagen unterbrochen. Und der erste Abend war angesetzt im kleinen Saal im Konzerthaus, das ist der Schubert-Saal. Da gehen also auch ein paar 100 Leute rein und Er hatte gefürchtet, der würde halb leer sein. Denn man interessierte sich eigentlich nicht für einen Schönberg-Berg-Webern-Zyklus, wo nur Werke von diesen Komponisten gespielt wurden. Aber er hatte sich geirrt. Dieser erste Abend war brechend voll, sodass die Polizei einschreiten musste und sagte, die können nicht alle in den Gängen stehen. Das ist gegen die Feuerbestimmungen und so weiter. Daraufhin wurde ab dem zweiten Konzert der Zyklus in den Mozartsaal gelegt, der weitaus größer ist, ein sehr schöner Saal. Und der war auch absolut voll. Man hatte es nicht vorausgesehen, dass dieser Zyklus so ein Erfolg sein würde, auch vom Publikumsbesuch her. Es musste ein anderer Saal gefunden werden für diese Konzerte.
Und welche Werke haben Sie da von der Wiener Schule dann in Cincinnati studiert? Können Sie das noch
erinnern?
Wir
haben Webern studiert, wir haben natürlich Berg studiert, beide Werke. Wir haben Schönberg studiert.
Hatten Sie das in Wien sich schon erarbeitet oder haben Sie damit erst in Cincinnati angefangen?
Wir hatten ja kaum vorher gespielt. Wir haben ja eigentlich begonnen. Zwar in einem Alter, wir waren alle ungefähr 30, nur Valentin Erben war 25, also ich war 30. Bayerle war 37. Also wir hatten auch Erfahrung im Zusammenspiel und Kammermusikspiel, aber wir hatten kein Repertoire, also das haben wir dort erarbeitet.
Und vielleicht hören wir uns jetzt einmal ein bisschen Musik an, und zwar eine Einspielung der lyrischen Suite vom Namenspatron des Alban Berg Quartetts, nämlich Alban Berg. Sie hören jetzt den dritten Satz und den vierten Satz. Der dritte Satz hat die Satzbezeichnung Allegro Misterioso und Trio Estatico, der vierte Satz Adagio Appassionato. Thank you. Das war eine Aufnahme des Alban Berg Quartetts von der Lyrischen Suite für Streichquartett von Alban Berg, dritter und vierter Satz. Die Aufnahme stand von 1974, ist also in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft noch zur Studienzeit in Amerika. Herr Pichler, kann man eigentlich diese neuen Spielweisen, die in dem dritten Satz drin sind, diese freie Tempogestaltung des vierten Satzes mit den rezitativischen Teilen und so, könnte man das wirklich ohne einen Betreuer, ohne einen, wie man neudeutsch sagen würde, Coach, rein aus den Noten sich erarbeiten, oder braucht man da wirklich diese lebendige Tradition?
Ich glaube, dass man sich das aus den Noten erarbeiten kann, sonst könnte man ja keine Uraufführungen spielen. Die Notation ist klar und was Berg wünscht, ist eindeutig. Es ist aber, glaube ich, eine alte Weisheit, dass man aus Büchern lernen kann, dass man Texte lesen kann, dass man aber ein Feedback braucht und Ratschläge, dass einem jemand zur Seite steht, dem man vertraut, der einem hilft, der auf jemanden eingeht. Jetzt spreche ich vom Lehrer Levin, der auf die Studenten Alban Berg Quartett eingeht, der versteht, welchen Stil sie beherrschen werden können, dass das in eine andere Klangrichtung als bei den Lasalles gehen wird zum Beispiel, dass man das aber fördert und nicht hemmt, das macht einen guten Lehrer aus. Ein guter Lehrer ist unverzichtbar.
Was ist das klanglich andere, was sich von Lasalle unterscheidet?
Ich glaube nicht, dass wir darüber gesprochen haben, Walter. Nein, das ergibt sich einfach aus der Persönlichkeit eines Künstlers, dass die Klangvorstellung, die ja zum Stück gepasst hat, also darüber wurde nicht gesprochen, weil sie ja an sich in Ordnung war. Was Walter damals zum Beispiel angeregt hat oder sogar beanstandet hat, dass dieses Allegro Misteriose, er sagt, Kinder, es geht ja von Generation zu Generation weiter. Uns ist das noch wahnsinnig schwer gefallen, sowas zu spielen. Wir haben relativ lang gebraucht. Bei euch scheint das schneller zu gehen. Und es klingt aber so, es fehlt die Reibung. Es klingt zu normal. Er sagte damals wörtlich, es muss so sein, wie wenn ein Skelett in einem Schaukasten erschüttert wird. Da müsst ihr noch dran arbeiten, nicht?
Ja, das ist ja die Gefahr bei vieler Musik, ist, dass sie einfach schön klingt und damit alle Spannung verloren geht. Viel Musik ist genau dafür geschrieben, den Hörer zu erschrecken und vor den Kopf zu stoßen. Das geht sehr weit zurück. Es gibt viel alte Musik, die das schon tut, von der neuen ganz zu schweigen. Aber auch nicht alle neue Musik muss scheußlich klingen.
Herr Levin, wie fanden Sie denn eigentlich die Bergs, als die da ankamen? Ich meine, wir haben jetzt ja wirklich einen sehr spannungsreichen Moment gerade erlebt. Es ist erstens diese unglaublich tolle Einspielung, muss ich mal sagen, von der Lyrischen Suite, die das Bergquartett da abgeliefert hat, wenige Jahre nachdem die da bei Ihnen erschienen. Und es klingt anders, als Lasalle gespielt hat. Wie fanden Sie die?
Ja, ich meine, wir haben sie ja schon gehört vorher. Sie kamen zu uns, als sie sich entschieden, nach Amerika zu kommen, kamen sie zu uns in die Schweiz und da haben wir sie eigentlich zum ersten Mal spielen gehört. Sie haben da Debussy und Beethoven gespielt, nicht Neue Wiener Schule. Es war ganz klar, dass das ein Quartett war, was eine Klangqualität hatte, die einen Wiener Klang, einen schönen Klang erzeugte, der für mich damals nicht charakteristisch genug war, für die Werke nicht charakteristisch genug war. Mir kam es nicht auf den Schönklang an sich an, was immer das bedeutet, sondern es kommt darauf an, dass die Werke möglichst in ihrer Charakteristik klar und deutlich zur Geltung kommen. Das ist manchmal etwas schwer, wenn man darauf bedacht ist, dass alles schön klingen soll. Dann ist man limitiert, in wie weit man gehen kann in der Dynamik, in der Klangfarbe. Es gibt auch Stücke, die brauchen nicht schön zu klingen. Sie sind nicht komponiert, um schön zu klingen, sondern sie sind komponiert, um spannungsreich, kontrastreich zu klingen. Und das muss man wagen. Und das wird in manchen Ländern weniger gewagt als in anderen. Ich glaube, in Österreich ist man eigentlich mehr auf Schönklang orientiert. Auch die Dirigenten, auch ein Karajan, der ja lange in Österreich dirigiert hat, und Günther war Konzertmeister, ganz junger Konzertmeister, einer der Konzertmeister von Wiener Philharmoniker. Karajan hat sehr auf Schönklang gearbeitet, oder irre ich mich da?
Nein, das ist absolut richtig. Wir haben natürlich auch andere Leute gehabt um diese Zeit. Klemperer, Knappertsbusch, Bernstein nachher, der natürlich auch ein schön Klangmensch war. Es ging uns ja auch darum, das habe ich vorher schon gesagt, diese Wiener Tradition nicht abzulegen, denn die ist ja nichts Schlechtes an sich. Es gibt ja sehr viele Qualitäten darin, sondern zu erweitern. Und was uns damals natürlich näher lag und leichter fiel, war den Schönklang, die Präzision, all das, was man eben als Handwerk zuerst einmal bezeichnet, das war schon ganz gut, obwohl wir erst ganz kurz auf dem Markt sind. Wenn ich das heute vergleiche mit jungen Quartetten, die ich unterrichte, dann muss ich sagen, dass wir nach 3 Jahren so eine Aufnahme hinlegen konnten. Das ist, und es gibt sogar frühere Aufnahmen. Im nächsten Jahr schon einen Live-Mitschnitt aus einer Serie in Tirol. Die haben jetzt 40-jähriges Jubiläum und wir bringen da eine Aufnahme raus, auch von Webern auch, Webern Schönberg. Und ich habe gesagt, das muss ich anhören, um das freigeben zu können. Das ist fast nicht zu glauben, in wie kurzer Zeit das geschehen ist. Aber wir haben schon diese unterstützende Richtung gebraucht und die energischen Ratschläge von Walter, die auch manchmal schon ziemlich schmerzhaft waren, muss ich sagen. Also ich erinnere mich an einen Webern, den wir dir vorgespielt haben, Walter, wo du beanstandet hast, dass sowohl Dynamik als auch Intonation. Und ich sagte, wissen Sie, Herr Levin, bei dieser Dynamik bekommt man eigentlich Bauchschmerzen. Das ist auf und ab und das ist schnell. Er sagte, wollen Sie nun Webern spielen oder wollen Sie nicht Webern spielen? Und noch schlimmer war Schubert Rosamunde, A-Moll. Und dann geht's nach 16 Takten ja in Dur. Und da kommt ein Aufgang, der also zum Aufhellen da ist und in eine andere Welt führt. Und ich habe das halt zu kurz gespielt, diese Noten. Gut gemeint, das war eben nicht gelungen. Das war mir eigentlich auch klar. Walter Levin sagt, sagen Sie mal, Günther, soll das eigentlich lustig klingen? Und ich sagte darauf, dann kann ich ja gleich nach Hause gehen, wenn das lustig klingt. Also das waren schon schmerzhafte Entscheidungen. Und ich erinnere mich aber auch, dass Walter Levin mir damals sagte in einem Gespräch unter 4 Augen, wissen Sie, Günther, es ist für uns nicht ganz leicht, denn mit professionellen Musikern ihrer, sie sind ja eigentlich professionell, sie sind noch kein professionelles Streichquartett, aber sie sind professionelle Musiker. Mir ist nicht ganz klar, wie ich damit umgehen muss, um ihnen wirklich zu helfen. Also es war schon von beiden Seiten viel notwendig, um das zu einem so fruchtbaren Ergebnis zu bringen.
Dazu gehören wirklich also 2 Parteien sozusagen, die, wenn man unterrichtet, merkt man immer sehr schnell, ob man mit einem Individuum oder einer Gruppe überhaupt Kontakt haben kann, ob man ihnen eigentlich helfen kann. Das können Berufsmusiker sein, wie sie das beim Bergquartett durchaus waren. Und das können auch begabte oder fortgeschrittene Studenten sein. Manche Gruppen lassen sich unterrichten und wollen das auch und sind interessiert dran und wollen auch das, was man ihnen offerieren kann, umsetzen und aufnehmen. Bei anderen hat man sehr häufig das Gefühl, dass es ihnen überhaupt nicht sympathisch ist, was man ihnen da sagt, dass sie das eigentlich gar nicht wollen und dass man ihnen dann auch sehr wenig beibringen kann.
Zu diesem Widerstand, den es gibt im Unterricht, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass dieser Widerstand beim klassischen Repertoire natürlich noch viel größer war als beim Repertoire der neuen Musik des 20. Jahrhunderts, das ja noch irgendwie unbekannt war und das man sich erst neu erarbeiten musste. Wir hören jetzt vielleicht einmal ein Werk von Beethoven, das überhaupt nicht in dem landläufigen Sinn schön ist und auch einfach so schön gespielt werden sollte. Es ist das Streichquartett Opus 95 in F-Moll. Wir hören daraus den ersten Satz wieder in einer Aufnahme mit dem Alban Berg Quartett. Thank you. Der erste Satz aus Beethovens Streichquartett F-Moll Opus 95, eine Aufnahme des Alban Berg Quartetts aus dem Jahr 1979. Herr Pichler, besonders gemütlich klingt das nicht mehr. Wie war denn das, Beethoven mit Levin zu studieren? Was war denn da das Neue?
Zumal 95, was ein Stück ist und das die Lassalles ganz früh schon gespielt haben und noch viel heftiger, glaube ich, in Aufnahmen.
Das weiß ich nicht. Es ist ja auch immer schwer, Aufnahmen zu vergleichen, die selbst Aufnahmen, die in ähnlichen Jahren entstehen, aber auch Aufnahmen, die Jahre auseinanderliegen, weil das hat sehr viel mit der Aufnahmetechnik zu tun, wie das rüberkommt, ja. Wie das jetzt hier auf dieser Aufnahme klingt. Es ist eine Sache, wie das gespielt ist, wenn man es im Saal hört. Und es ist eine andere Sache, wie die Aufnahmetechnik das realisiert hat. Und dann ändert es sich auch noch manchmal bei Aufnahmen. Diese Aufnahme ist ja auch auf einer LP zuerst erschienen. Das war ja nicht eine direkte CD-Aufnahme. Die machte man damals, glaube ich, noch gar nicht direkt CD. Und das wird dann überspielt später auf CD. Und bei unseren Platten geht es mir oft so, dass ich finde, dass die CD-Überspielung durchaus nicht genau dem entspricht im Klanglichen und Dynamischen, was die originale LP-Version war. Und es sei dahingestellt, ob mir die CD besser gefällt als die LP. Manchmal, ehrlich gesagt, nicht. Aber wie gesagt, es ist sehr schwer, anhand einer CD genau sagen zu wollen, wie das nun ist im Vergleich zu einer Einspielung von jemand anderen oder auch der eigenen von Jahren später oder Jahren früher.
Aber Günther Pichler hat Herrn Grünzweigs Frage noch nicht beantwortet.
Das mache ich gerne. Wir haben uns damals natürlich sehr viel unterhalten, auch über das Tempo bei Beethoven, die Metronomzahlen und so weiter. Wir waren im Grunde ein Herz und eine Seele. Wir hatten das Quartett oder ich hatte mich ja natürlich vorher mit Beethovens Metronomzahlen beschäftigt. Wir wurden aber bestätigt und animiert noch von Walter, denn wir waren ja mit die Einzigen, die diese Tempi gespielt haben um diese Zeit. Das Beethoven-Tempo haben wir nicht erreicht, das ist 80. Also 160 das Viertel und wir sind auf 78 oder so irgendwas. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das muss ja auch nicht sein. Was der Sinn ist, was es in diesem Satz gibt wie in kaum einem anderen, das Nebeneinander von sehnsüchtiger Zärtlichkeit und die Brutalität, die Aggression, die da drin steckt, das sofort nebeneinander zu stellen, praktisch ohne Übergänge, das ist wahnsinnig schwer. Und ich darf gestehen, dass wir diesen Satz in dieser Aufnahme, wir haben ja später einen Live-Mitschnitt gemacht, in dieser Version zweimal aufgenommen hatten, weil mir das geschnittene Band viel zu brav war und zu mild, obwohl wir uns bemüht hatten. Aber das war auch ein Grund, warum wir dann dazu übergegangen sind, nur mehr Live-Mitschnitte zu machen, weil wir bemerkt haben, dass wir im Studio sehr oft nicht wirklich entscheiden können. Wir waren zufrieden damit. Wir hatten ja alle Zeit damals, wir waren in einer glücklichen Position. Unser Team hat nie auf die Uhr gesehen. Also wir hätten das auch damals noch einmal in einer Kirche haben wir aufgenommen machen können. Aber wir dachten, das sei jetzt genau das, was es sein soll. Und nachher hat sich herausgestellt, nein. Also diese Kontraste, diese scharfen Kontraste zwischen eben dem Gewitter, dem Donnerwetter, dem Blitz und dieser Sehnsüchtigkeit, die er immer wieder hat, dieser unglaublichen Herzlichkeit und Wärme, die hatten wir nicht so herausgekriegt, wie wir das haben wollten. Unsere CD-Aufnahmen übrigens, wir hatten das große Glück mit einem Tonmeister und späteren Produzenten, den wir als Freelancer gewinnen konnten für EMI, was schwierig genug war und ein großes Kompliment für die Firma, dass sie das erlaubt hat, denn die haben ja genügend Aufnahmeleiter in Abbey Road und so weiter gehabt. Der hat sehr darauf geachtet, dass das Transferieren von der Schallplatte zur CD möglichst so geschieht, dass nichts abgeschnitten wird, oben und unten an Bässen und Höhen und dass die zum Beispiel in dem Satz die Aggression also absolut dageblieben ist, was man ja sehr oft dann vermisst als Verschönerung.
Es ist zu dieser Zeit das Buch von Rudolf Kolisch, Tempo und Charakter in Beethovens Musik, noch nicht auf Deutsch erschienen gewesen. Kannten Sie das? Haben Sie das durch Walter Lewin kennengelernt? Und haben Sie dann in den 70er Jahren, als Sie wieder in Wien waren, haben Sie dann mit Kolisch selbst Kontakt gehabt? Er war ja einige Male im Schönberghaus in Mödling bei Wien zu diesen Interpretationskursen. Haben Sie da Kontakt aufgenommen?
Zuerst zu
der Frage nach dem Buch.
Walter Lewin hat uns auf das Musical Quarterly aufmerksam gemacht, wo das damals die ganzen Artikel veröffentlicht worden waren. Das haben wir uns besorgt, das hätten wir ohne ihn nicht gewusst. Dann waren wir glücklich, wie das herauskam. Wir haben kurzen Kontakt mit Rudolf Kolisch gehabt, aber keinen, der intensiv genug war, um jetzt sagen zu können, das war wertvoll für uns, leider.
Wir haben hier im Studio heute auch noch einen zweiten Gast, nämlich Irene Schwalb. Sie war 20 Jahre lang die Bratscherin des in Köln domizilierten Minget-Quartetts, auch ein Schülerquartett von Walter Lewin. Es hat sich 1988 konstituiert. Waren Sie schon sozusagen ein Quartett und haben dann jemanden gesucht, der Sie betreuen konnte? War das überhaupt klar, wohin Sie gehen wollten? Und war Walter Lewin sozusagen die einzig mögliche Lösung, um jemanden zu finden, der das Quartett eben betreut?
Also für uns war es überhaupt nicht klar, wohin die Reise geht. Wir haben einfach als Studenten angefangen und hatten überhaupt kein Ziel. Also man kann sowieso meiner Ansicht nach nicht beschließen, zumindest nicht in diesem jugendlichen Alter, ein professionelles Quartett zu werden. Und wir waren nicht gezielt auf der Suche nach Walter Lewin, sondern gezielt auf der Suche nach Lehrern, die uns weiterhelfen, die wir so in unseren Hochschulen in dieser Form nicht gefunden haben. Und ich erinnere mich sehr genau an einen blassblauen DIN A4-Zettel, der den letzten gemeinsamen Kurs des LaSalle-Quartetts in Basel ankündigte. Und ich weiß, dass ich diesen Zettel genommen habe und zu den Kollegen gegangen bin und gesagt habe, lass uns das wenigstens probieren, dahin zu fahren. Und selbst wenn wir da nicht aktiv genommen werden, aber dann können wir zuhören. Und das war für uns ein sehr großer und sehr entscheidender Schritt, für den wir alle und ich im Besonderen bis heute sehr dankbar sind. Auch dafür, dass Walter Lewin immer auch wirklich Anfängerquartetten eine Chance gegeben hat, so sie denn einfach ernsthaft dabei waren und annähernd so hinter der Sache, wie du sie vertreten hast.
Denn Minget bestand nun nicht aus Konzertmeistern.
Nee, überhaupt nicht.
Minget Vielleicht sagen Sie kurz, woraus das Quartett bestand.
Bestand aus Anfängerstudenten in den ersten Semestern.
Die hatten auch noch kein Konzertexamen.
Nein, überhaupt nicht. Nein, keiner. Also wir haben uns in überregionalen Jugendorchestern kennengelernt und haben, als der Letzte das Abitur gemacht hat, angefangen, Quartett zu spielen.
Also Oktab. Blutjung.
Ziemlich blutjung, ja. Und ich rechne dir, Walter, das wirklich hoch an, dass du da auf dem Niveau, auf dem wir gekommen sind, uns trotzdem eingeladen hast, weiter mit dir zu arbeiten. Und wirklich, du hast ganz vorne angefangen. Du hast uns erklärt, es gibt einen Verlag, das weiß ich bis heute in der ersten Stunde, fängt mit Eu an, hört mit Burg auf. Das solle man grundsätzlich aus dem Fenster werfen.
Die Noten, die herstellen.
Ja. Eulenburg. Das andere, was in der ersten Stunde passiert war, ist, dass du uns im Ansatz klar gemacht hast, wie sorgfältig man seine Instrumente zu stimmen hat. Am Ende der Stunde sagst du, Kinderchen, was machen wir morgen? Dann ging es los mit Beethoven, Opus 95 und Mozart, A-Dur 464. Und es war wirklich, ist mir sehr bewusst, auf einem vergleichsweise absolut kläglichen Niveau. Und du hast es aber genommen und da mit uns gearbeitet, wo wir waren, auf dem Stand.
Aber der erste Kurs war noch mit dem gesamten
Lasalle. Mit dem gesamten Quartett, ja.
Wie lief das ab? Saßen die alle vier da in der Runde? Oder?
Also jedes Quartett hat mit einem Mitglied des Lasalle-Quartetts gearbeitet.
Ah ja.
Und zwar entweder an verschiedenen Stücken, nicht dass ein Mitglied das A-Dur-Mozart-Konzert an einem Tag unterrichtet hat und ein anderes Mitglied von Lasalle dasselbe A-Dur-Konzert am nächsten Tag. Das haben wir vermieden. Wir haben versucht, dass jedes Mitglied von unserem Quartett je ein Stück oder einen Satz mit den Studenten arbeitet. Und zwar immer diesen Satz und nicht, dass verschiedene Leute das machen. Da gibt es verschiedene Modelle. Andere Leute machen das anders, aber wir haben das immer so gehalten. Also mit diesen Quartetten jeweils hat einer von uns mit ihnen das eine Quartett gearbeitet und ein anderer von uns das andere Quartett gearbeitet. Ich wollte aber noch sagen, man unterrichtet nicht auf verschiedenen Niveaus, je nachdem, wie alt oder jung die Quartette sind oder wie fortgeschritten, sondern man versucht, die Dinge, die entscheidend sind, von Anfang an den Studierenden klarzumachen und so viel Zeit, wie es braucht, um diese Dinge zu verstehen und zu realisieren, so viel Zeit muss man eben lassen, damit sie das verstehen. Aber man lässt nicht Sachen schleifen oder man ist nicht toleranter oder intoleranter mit Gruppen, die fortgeschrittener sind oder weniger fortgeschritten sind. Entweder wenn man merkt, dass eine Gruppe wirklich interessiert ist und willig ist zu lernen, dann macht es sehr viel Vergnügen und ist auch lohnend, mit so einer Gruppe weiterzuarbeiten. Und diese Entscheidung, die kann man sehr schnell treffen. Man merkt sehr schnell, ob eine Gruppe potenziell die Möglichkeit hat, weiterzukommen. Mit solchen Gruppen arbeiten wir damals und ich bis heute sehr gerne. Und mögen sie auch durchaus noch am Anfang sein. Aber es gibt auch Gruppen, die glauben, sie sind schon fortgeschritten. Mit denen kann ich überhaupt nicht arbeiten, weil sie eben nicht bereit sind, etwas anzunehmen. Beim Mingate-Quartett war mir es von Anfang an klar, dass hier ist eine Gruppe, die es interessiert. Wie weit sie es bringen wird, das kann man nie sagen, bei keiner Gruppe. Das konnte ich auch beim Alban-Berg-Quartett eigentlich nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, wie erfolgreich sie sein würden. Dass sie so großartig erfolgreich waren, ist natürlich eine wunderbare Sache und bestätigen. Das hängt von ihnen ab. Aber unterrichten tut man beide Gruppen, ob sie nun Anfänger oder ob sie fortgeschritten sind, auf dieselbe intensive und nachhaltige Weise.
Ich unterrichte auch seit einigen Jahren, insgesamt seit 50 Jahren jetzt bald und kann Walter nur bestätigen, es geht mit Quartetten, die man bekommt. Ich war jetzt gerade in Helsinki. Das waren Quartette der Sibelius-Akademie, die keine Berufsquartette sind. Es geht nicht darum, dass man es schleifen lässt, sondern dass man versucht, ihnen klarzumachen, was das Endziel ist. Nur mit dem Unterschied, dass man nicht erwarten kann, dass sie das im Moment erreichen können. Ja. Wobei man so hilfreich sein kann mit der Zeit, das habe ich erst in vielen, vielen, vielen mühsamen Jahren gelernt, dass man sie dazu bringt, dass sie im Moment das realisieren können oder fast realisieren können, für eine kurze Zeit lang. Natürlich geht das dann wieder weg. Aber man kann auf keinen Fall zulassen, dass man etwas durchgehen lässt, das nicht dem Sinn der Musik entspricht. Und man muss ihnen klar machen, also da bin ich immer ganz auf deiner Seite, Walter, gewesen, gerade wenn man jemanden nur kurz sieht oder jemand noch nicht auf dem höchsten Niveau ist, dem zu sagen, zu hoch, zu tief, zu früh, zu leise, zu schnell, hat überhaupt keinen Sinn. Man muss das Grundziel klar machen und das, was der Sinn der Komposition ist und was letztlich herauskommen muss. Und dafür sind schon die meisten sehr, sehr dankbar.
Herr Pichler, Herr Lewin, ich hätte mal eine Frage, wie weit das geht, das Lehren von Quartetten. Wir wissen ja, oder viele Hörer sollten sich kurz auch noch mal erinnern, Quartett spielen heißt, eine ziemlich lange Verbindung einzugehen, in der Regel. Im Lasalle-Quartett waren es 40 Jahre, drei Männer zumindest, die 40 Jahre zusammen waren. Manche Ehen halten nicht so lang. Bei ihnen war es ganz ähnlich im Berg-Quartett. Die Probleme, die innerhalb dieser Gruppe auftauchen, sind wahrscheinlich gar nicht darstellbar nach außen hin, aber wenn man ein Quartett lehrt, kann ich mir vorstellen, sind da Dinge sehr wohl kommunizierbar. Wie weit geht das? Wie weit kann ein Quartett einem anderen, also ein Quartettlehrer, Quartettschülern, auch an dieser Stelle, nämlich wie man miteinander umgeht, vielleicht im Sozialen oder vielleicht im musikalisch-sozialen, wenn es so etwas gibt. Ich habe keine Ahnung, weil ich leider nicht so lange oder je in einem Quartett gespielt hätte, außer als ganz, ganz Jugendlicher. Ich würde gerne mal wissen, wie weit das gehen kann.
Das ist eine sehr gute Frage und ist eine sehr wichtige. Ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtens ist genau der, dass man als Quartett lernen muss, wie geht man miteinander um. Denn sonst ist das Quartett im Nu kaputt. Wenn jedes Mal, wenn es eine Meinungsverschiedenheit im Quartett gibt, es zu einem Streit kommt und jemand sagt, ja, also wenn du darauf bestehst, dann spiele ich nicht mehr mit, dann ist schon aus. Es gibt eine Grundregel im Quartett: Rausgehen gibt es nicht. Man muss die Sachen diskutieren, man muss miteinander versuchen, eine einheitliche Meinung zu finden und manchmal muss man es vertagen. Auch das Vertagen ist eine sehr gute Möglichkeit, erstmal zu vermeiden, dass es eine Konfrontation gibt. Ich glaube, das gehört so grundlegend zum Unterricht, wie eben auch die anderen Dinge. Das kommt immer wieder zur Sprache und ist ein Grundbestandteil des Unterrichts. Denn sonst, diese Quartette, sind sie wirklich kurzlebig.
Ja, Walter, du hast uns nach einiger Zeit gesagt, da waren wir nicht mehr in Cincinnati. Weißt du, Günther, das Schwierigste im Quartettspielen, oder wir damals waren wir vielleicht noch per Sie, ist das Zusammenleben im Quartett. Ich meine, das war schon ein Satz, der gesagt hat, Achtung, passt auf darauf. Selbstverständlich spricht man darüber. Ich habe jetzt sogar für meine Studenten in Madrid Regeln aufgestellt, also 2 DIN A4 Seiten, nicht mehr. Das Allerwichtigste, das man dauernd wiederholt, dazu gehört natürlich auch die Art der Zusammenarbeit, wobei ich eher pragmatisch bin und denen sage, wie sie miteinander arbeiten können, wenn sie auch noch so verschieden sind, wobei ich das noch so verschieden natürlich auslasse, wie man miteinander arbeiten kann. Ich glaube, letztlich gibt es 2 Komponenten, die für das Weiterbestehen eines Quartettes notwendig sind. Das ist der Erfolg, der einfach einen zusammenschweißt. Und die Charaktere, die, wenn sie auch noch so verschieden sind, das war bei Lasalle so, das war bei uns so, also verschiedener kann man sich die Leute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber es muss eben in jedem dieser Quartette, die überlebt haben und so erfolgreich überlebt haben, gab es und gibt es eine führende Person. Ohne die sehe ich keine Chance. Aha. Und es muss Menschen geben, die zu diesem Führen prädestiniert sind und die dann auch nicht immer liebend gern, aber doch anerkannt werden in dieser Führungsposition von den Kollegen. Und es muss Menschen geben, die ihre Qualität und damit das Zusammenschweißen des Quartetts dadurch zeigen, dass sie nachgeben können, ohne feig zu sein. Also die einfach von Haus aus nachgiebiger sind und sagen, na gut, es gibt ja mehrere Wege, das zu machen. Jetzt probieren wir halt mal diesen Weg. Und das Vertagen, das Herr Levin jetzt angesprochen hat, ist etwas ganz, ganz wichtig, dass man lernt, Ja zu sagen und nicht immer nur Ja, aber zu sagen, sondern Ja. Und bis morgen gebt mir Zeit und dann reden wir wieder weiter. Also sonst ist das unmöglich.
Da wir ja 3 Quartettgenerationen am Tisch haben sozusagen, würden Sie zustimmen?
Ja, unbedingt. Ich würde vor allen Dingen sagen, dass mir oder auch uns im Quartett, aber auch das Überleben insofern leichter gefallen ist, weil wir bei beiden Lehrern, sowohl bei Walter Levin als bei Günther Pichler und seinen Kollegen, so vorbildlich fanden und klar war, es geht letztlich immer um die Sache. Was immer auch passiert, es geht aber um das Quartettspielen und um das Stück und um diesen Kampf, im besten Sinne Kampf um das Stück. Und das war für mich und für uns immer das, was auch letztlich die Kraft gegeben hat, das auszuhalten und auch den Streit auszuhalten. Weil man immer letztlich gewusst hat, wofür. Das Zweite, was bei uns dazu kommt, ist die langjährige Erfahrung und immer wieder das Zusammentreffen mit dem gesamten Alban-Berg-Quartett oder aber auch eben mit dem Alban-Berg-Quartett im, sei es noch so sporadischen Kontakt untereinander, sei es nur, dass ihr untereinander irgendwas kurz abgesprochen habt während eines Unterrichts, der für mich absolut vorbildlich war, einfach im Tonfall miteinander zu sprechen.
Ich möchte jetzt auf eine andere Sache noch zurückkommen. Wer war eigentlich das Vorbild, dass sich das Mingott-Quartett immer auch mit einem Repertoire auseinandergesetzt hat, das nicht zum Mainstream gehört? Also wer hat das angeregt, dass Sie zum Beispiel sich mit Robert Fuchs, einem ganz wichtigen Komponisten, einem ganz wichtigen Lehrer auch, beschäftigt haben und von ihm alle Streichquartette eingespielt haben? Ging das auf die Lasalles oder auf die Bergs oder auf beides zurück?
Auf beides, wobei wir schon auch uns immer interessiert haben und geguckt haben nach nicht vertretenen und vor allen Dingen zu Unrecht nicht vertretenen Komponisten. Denn das ist ja schon natürlich das große Glück im Streichquartett. Gerade für mich als Bratschistin war es natürlich ein wunderbares Geschenk, etwas zu finden, wo es ein großes Repertoire gibt und wo es Dinge gibt zu entdecken. Uns war bewusst, dass unsere Beethoven-Einspielung nicht das ist, was wirklich interessiert oder was von Wichtigkeit ist, sondern eher eben haben wir uns bewusst konzentriert auf Repertoire, was nicht eingespielt ist.
Und aus diesem großen Streichquartett-Repertoire hören wir jetzt ein Stück von Robert Fuchs, das Streichquartett Nummer 3 in C-Dur, Opus 71, eine Aufnahme des Mingott-Quartetts. Thank you. Das war das Finale, Allegro con Brio übrigens, genau die gleiche Satzbezeichnung wie bei Beethoven Opus 95, von Robert Fuchs, Streichquartett Nummer 3 in C-Dur Opus 71, ein Werk aus dem Jahr 1903 in einer Aufnahme aus dem Jahr 2000 mit dem Minguet-Quartett. Vielleicht noch ein Wort zu Robert Fuchs, eine sehr interessante Gestalt im Umkreis von Johannes Brahms. Die Lebensdaten sind 1847 bis 1927. Er hat ihn also um einiges überlebt. Und er war in Wien wirklich ein bedeutender Lehrer. Er war Kompositionslehrer immerhin von Hugo Wolf und Franz Schreker. Und er war sehr früh Harmonielehrer von Gustav Mahler. Also doch eine zentrale Gestalt, vielleicht ein kleiner Hinweis, weil man das so selten hört. Es gibt ein hervorragendes Buch über Robert Fuchs von Adalbert Grote, das ich sehr empfehlen kann. Ein wirklich umfassendes Kompendium, wer da ein bisschen weiterdenken möchte. Und das Minguet-Quartett, ihm gebührt ein Ehrenplatz dafür, dass es sämtliche Streichquartette von Robert Fuchs aufgenommen hat. Und wir haben sie jetzt in einer vorbildlichen Interpretation. Ich glaube, Walter Lewin wollte etwas insgesamt über die Repertoirebildung eines Quartetts noch sagen.
Ja, das ist ja sehr typisch, dass ein Quartett... Leider ist es oft so, bei jungen Quartetten, die zu mir kommen und ich glaube auch zum Günther kommen, zum Unterricht, wenn sie denn kommen, kommen sie mit den berühmtesten Stücken, um einen vorzuspielen, das Kaiserquartett von Haydn oder den Tod und das Mädchen. Das ist ein ganz besonders beliebtes Quartett für Anfängerquartette. Dabei ist es das schwerste Quartett, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, unter anderem. Aber dass sie mal mit einem ungewöhnlichen Stück kommen, dass sie mal mit etwas kommen, so wie Fuchs, dass sie mal geguckt haben in der Bibliothek, was gibt's denn da noch? Oder auch, bitteschön, ein fortgeschrittenes Quartett, ein reger Quartett anbieten. Nie, nie und nimmer. Das ist ganz schlimm. Und ich muss sagen, da zeigt sich auch die Gedankenlosigkeit junger Musiker, die nicht so sehr an der Musik interessiert sind und was man da noch entdecken kann, sondern eben möglichst schnell irgendeine kleine Karriere machen, damit man damit viel Geld verdienen kann.
Was ich besonders schön finde an Ihrer Betreuung von Quartetten ist auch, dass es nicht mit dem Unterricht dann ein für alle Mal vorbei ist, sondern diese Betreuung geht dann irgendwie ein Leben lang weiter, kommt mir vor. Also Sie kümmern sich um Ihre Quartette, um Ihre Schülerquartette wie um die eigenen Kinder fast. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten, als wir 2001 ein großes Festival mit Kompositionen von Arthur Schnabel veranstaltet haben. Da waren Sie unser für die Akademie der Künste, Sie war der Berater. Wer die 5 Quartette von Arthur Schnabel, eines schwerer als das andere, das Lasalle-Quartett selbst hat das 3. aufgenommen, wer das spielen sollte. Und da haben Sie, glaube ich, dann den Kontakt geknüpft direkt zum Minguet-Quartett. Und das Minguet-Quartett hat das 2. Quartett eingespielt. Da musste erst eine Partitur eingerichtet werden. Das war damals ein unglaublicher Aufwand für Sie, nicht?
So ist es. Das war ein sehr großer Aufwand. Wir wussten aber, wie man Partituren klebt, dank Walter Lewin, der auch da eine Einführung gegeben hat in Salzburg in der Wohnung. Das werde ich auch nicht vergessen. Wir waren alle mit Rubber-Cement behaftet, was du uns empfohlen hattest.
Ist das ein Klebstoff?
Das ist ein Klebstoff, den wir damals, heute nehmen wir doppelseitige Fotoecken. Es geht schneller und hält besser. Und wir haben anhand von Schönberg 3 gelernt und hatten von daher etwas
Das versteht Erfahrung vielleicht jetzt keiner. Das heißt, aus Partituren spielen.
Genau, genau. Das heißt, wir haben unser gesamtes Repertoire aus Partituren gespielt, aus der Überzeugung dessen, dass es zum Arbeiten einfach leichter geht, wenn nicht 4 Kinder auf dem Boden hocken und ständig in ihren Partituren suchen und wovon sprichst du und was habe ich da, was hast du da, sondern es hat einfach die Arbeit extrem erleichtert und wir haben uns alle Stücke in Partituren eingerichtet mit dem zweiten Vorteil, dass man relativ selbstständig sich seine Blätterstellen einrichten kann, nicht in Generalpausen, wie es zum Beispiel bei Toten Mädchen vorgesehen ist im Stimmenmaterial. Das ist ganz praktisch.
Und wir hören jetzt das angesprochene Stück, nämlich den 3. Satz aus Schnabels Streichquartett Nummer 2 in einer Aufnahme von 2001 in der Akademie der Künste in Berlin mit dem Minguet-Quartett. Thank you. Der erste Teil des zweiten Streichquartetts von Arthur Schnabel, ein Stück, das in Berlin geschrieben worden ist im Jahr 1921, daraus der dritte Satz, Allegro ben moderato e robusto, in einer Aufnahme aus dem Jahr 2001 mit dem Minguet-Quartett. Ein Stück, das nicht oft gespielt wird, wie gesagt, weil es noch keine handelsübliche Partitur gibt, aber die kommt jetzt demnächst heraus und dann wird man sehen, es gibt großes Interesse an dieser Musik. Vielleicht wird das Minguet-Quartett dann auch einen Nachfolger haben. Günter Pichler wollte noch etwas insgesamt zur Repertoirebildung sagen.
Ergänzend einfach, dass man darauf achten sollte, mit Verantwortung natürlich ein Repertoire zu bilden, ganz klar, aber auch mit Neigung. Und wenn man das Glück hat, aus einem Land zu kommen, in dem viel Musik geschrieben wurde, dann ist man natürlich auch geprägt von dieser Musik und hat es leichter, diese Musik zu spielen, das spielt dann auch eine Rolle. Außerdem, man will ja auch Konzerte spielen. Also in unserem Fall war es so, wir haben uns von Haus aus und von Anfang an um die Musik des 20. Jahrhunderts gekümmert. Wir haben gleich nachdem wir die La Salle verlassen hatten, auch bereits Auftragswerke gespielt, die ganz schön waren, sehr gute Werke, die bis heute bestanden haben. Aber zur selben Zeit haben wir bemerkt, dass wir damals, selbst wenn wir Klassiker aus böhmischer Musik, also sei es Dvořák, Smetana, Janáček, angeboten haben, dass das niemand genommen hat von uns. Man hat uns Wiener Schule abgenommen, Wiener Klassik, die Wiener Schule. Bei diesen Komponisten mussten wir erst ringen und so bekannt werden, dass wir durchsetzen konnten. Ebenso war es mit Bartok-Quartetten zum Beispiel. Das ist auch uns einfach wahnsinnig schwer gefallen, weil das ist eine Sprache, das sind Tänze, das ist eine Volksmusik, zum Teil auf Volksmusik basierende Musik, die uns fremd ist. Also das heißt eine weitere Auseinandersetzung, um es gut zu machen. Und um auf Walter Lewins Bemerkung, sie kommen dann mit Toten das Mädchen und so weiter zurückzukommen, wenn man sie dazu bringen kann, dann auch was anderes zu spielen und sie überzeugen kann, dass sie eben sich auch um ganz neue Musik oder um vergessene Musik kümmern, hat es schon auch einen Sinn, wenn sie mit Werken kommen, die so bekannt sind, dass sie, wenn sie ernsthaft arbeiten, sie leichter verstehen. Denn ich glaube, dass es furchtbar schwierig ist, für ein junges Quartett etwas zu, zum Beispiel wie diesen Schnabel zu spielen, wenn es noch keine Erfahrung hat im Quartettspiel. Also Werke, die bereits vorliegen, die man sich anhören kann in verschiedensten Versionen und kritisch anhören sollte natürlich, gehören schon auch zum Quartettrepertoire eines ganz jungen Ensembles.
Ich finde nur, Günther, dass wenn man Schubert spielen will, es gibt so wunderschöne Schubert-Quartette in den mittleren Quartetten, wenn man nicht die ganz frühen spielen will. Da gibt es so schöne Quartette, die auch relativ selten gespielt werden. Ihr habt ja das G-Moll-Quartett ganz früh natürlich gespielt und aufgenommen.
B-Dur
auch. B-Dur und aber das G-Moll auch.
G-Moll, ja.
Aber ich meine, das ist auch ein Quartett, das nicht so sonderlich viel gespielt wird.
Nein.
Damals schon gar nicht.
Ich nehme jetzt die Mingels und auch uns ja aus im Prinzip. Es kommen ja unzählige Quartette zu uns und ich erlebe dasselbe wie du, dass sie natürlich das Kaiserquartett und das Opus 95 und Toten das Mädchen spielen. Das ist nicht besonders empfehlenswert, aber sie haben ja auch keine Menschen vorher, die sie wirklich beraten, nicht?
Ja, leider.
Und dann akzeptiert man das und führt sie eben auf den richtigen Weg und ihr müsst ja nicht unbedingt Opus 131 spielen, ihr könnt auch das Hafenquartett spielen, wenn ihr Beethoven spielen wollt, oder ihr könnt, wenn ihr Schubert spielen wollt, eben das G-Moll, das Wunderbare, oder B-Dur oder S-Dur spielen, das ist alles herrlich, aber da muss man sie dahin bringen. Zuerst ist diese, vor allem bei ganz jungen Menschen, diese glühende Leidenschaft, die ganz großen Sachen zu spielen, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
Ja, anscheinend. Ich bin da sehr viel konsequenter dagegen, dass man das lässt.
Ja, wir haben eben, das wird dir sicher auch so gehen, es ist aus dieser großen Auswahl, die wir akzeptieren müssen. Man kann ja, wie du sagtest, vorher nicht wissen, wird aus den Mingels was und wie weit bringen es die Bergs und so weiter. Wir haben dasselbe mit dem Artemis-Quartett erlebt, das du unterrichtest, das wir dann auch unterrichtet haben. Man wusste, das ist etwas Besonderes, aber wie weit werden die wirklich kommen und werden sie zusammenbleiben, das weiß man nicht. Deshalb muss man also relativ viele Quartette unterrichten, breit streuen, und es war immer so, dass es dann nur eine Handvoll gibt. Auch die ganz großen Instrumentallehrer, wie viele Leute hat Karl Flesch herausgebracht, wie viele hat Szewczyk herausgebracht, wie viele hat Galamian herausgebracht, also wirklich, da bleiben doch von einem ganz langen Lehrerleben immer nur ein paar wenige, die wirklich interessiert sind, und die anderen sind mühsam und die muss man halt versuchen dazu zu bringen. Partituren kleben, das ist ja schon die höhere Schule, aber wenigstens, wenn ich verlange, dass jeder eine Partitur besitzt, ist das schon viel. Und das ist wirklich erstaunlich, aber es ist ein Faktum.
Das ist immer noch so.
Leider. Wie man sieht, es gibt auch auf dem Gebiet der Streichquartette und des Streichquartettstudierens Probleme. Vielleicht noch eine Frage ganz kurz zu beantworten von allen. Das Streichquartett ist heute im Musikleben sehr prominent vertreten. Könnte man sagen, dass der Erfolg des Streichquartetts die anderen Kammermusikgattungen irgendwie an die Wand gedrückt hat? Ich meine, es stimmt, seit dem 18. Jahrhundert gibt es ein bedeutendes Repertoire für das Streichquartett, aber das Klaviertrio hat genauso ein bedeutendes Repertoire eigentlich bis heute, ist aber wirklich im Gegensatz zum Quartett doch wesentlich weniger stark vertreten, obwohl jemand wie Arthur Schnabel das sein ganzes Leben noch gepflegt hat, nicht? Frau Schwalb ist ja heute nicht mehr beim Minguet-Quartett, sondern selbst Konzertagentin. Sie vertritt jetzt wiederum hauptsächlich Quartette. Wie finden Sie das? Ist der Erfolg des Quartetts auf Kosten der anderen Gattungen gegangen?
Also ich glaube nicht, dass es auf Kosten der anderen gegangen sind, sondern mein Gefühl ist, dass zum Beispiel im Klaviertrio, ich sehe das genauso wie Sie, dass es da noch fehlt an interessanten sowohl Ensembles als auch eben Ensembles, die sich die Zeit nehmen, das völlig unentdeckte Klaviertrio-Repertoire einzustudieren, dass es eher eine Sache dessen ist, dass das nicht oder noch nicht als professionelle Kammermusikformation angesehen ist und ernst genommen wird.
Hat das vielleicht mit der fehlenden Egalität zu tun? Ist das Quartett egalitärer als alle anderen Kammermusikformationen?
Jetzt wird es ideologisch.
Nein, ich frage die praktizierenden Musiker, die hier vor mir sitzen.
Das sind bestimmt einheitlicher, dadurch, dass es dieselbe Gattung ist von Instrumenten. Außerdem ist es harmonisch besonders vielfältig. Die Möglichkeiten im Quartett sind beinahe unbeschränkt. Aber ich glaube auch, dass die Literatur unvergleichbar ist, selbst zum Klaviertrio. Die Quartettliteratur ist weitaus reicher an Werken bei praktisch allen Komponisten als die Trio-Literatur.
Ja, und die Trio-Literatur liegt näher beim Solisten als das Quartett, weitaus. Also man kann sagen, das Quartett ist vom Solisten entfernt. Es gibt zwar jetzt Solisten, die auch Quartett spielen, das hat es auch schon zu Oesterreichs Zeiten gegeben, aber das ist die Seltenheit, weil das Quartett viel zu arbeitsaufwendig ist. Man kann sehr gut Klaviertrio spielen, ernsthaft Klaviertrio spielen, ohne ständig so stark zusammen zu sein wie beim Quartett. Und es gibt eben auch eine Konkurrenz für die jungen Klaviertrio-Spieler, große Solistennamen, die dann Klaviertrio spielen. Diese Konkurrenz gibt es im Quartett nicht. Außerdem braucht man kein Klavier, der Veranstalter.
Für auf Tour zu gehen, ist ein Quartett sehr viel einfacher als ein Klaviertrio, wenn man das Klavier nicht mittransportieren muss.
Und damit kommen wir jetzt, es muss irgendwann einmal sein, zum Ende dieser 26 Gespräche mit Walter Lewin hier auf Deutschlandradio Kultur. Und weil es die letzte Sendung vor dem neuen Jahr ist, es gibt in Österreich ja eine Tradition, dass man ins neue Jahr hineintanzt. Und das tut man natürlich mit einem Walzer. Und da heißt es jetzt auch bei uns alles Walzer. Wir spielen natürlich eine ganz besondere Version des Kaiserwalzers von Johann Strauss' Sohn, arrangiert für Streichquartett, Klavier, Flöte und Klarinette von Arnold Schönberg aus dem Jahr 1925. Das Streichquartett ist natürlich wieder das Alban Berg Quartett. Und jetzt geht's los. Thank you.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die letzte Folge unter dem Titel Über die Bedeutung des LaSalle-Quartetts, Walter Lewin und seine Wirkung auf Stil und Kultur des Quartettspiels. Gäste im Studio waren Irene Schwalb und Günther Pichler. Als musikalische Einspielungen hörten Sie den dritten und den vierten Satz aus der lyrischen Suite für Streichquartett von Alban Berg, gespielt vom Alban Berg Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1974. Danach den ersten Satz Allegro con Brio aus dem Streichquartett F-Moll Opus 95 von Ludwig van Beethoven, gespielt ebenfalls vom Alban Berg Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1979. Danach den vierten Satz Finale Allegro con Brio aus dem Streichquartett Nummer 3 C-Dur Opus 71 von Robert Fuchs, gespielt vom Minguet Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 2000. Danach den dritten Satz Allegro ben moderato e robusto aus dem Streichquartett Nummer 2 von Arthur Schnabel, gespielt vom Minguet Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 2001. Und abschließend den Kaiserwalzer Opus 437 von Johann Strauss Sohn, arrangiert für Streichquartett, Klavier, Flöte und Klarinette von Arnold Schönberg. Gespielt vom Alban Berg Quartett und Heinz Medi Moretz Klavier sowie Wolfgang Schulz Flöte und Ernst Ottensamer Klarinette in einer Aufnahme aus dem Jahre 1992.